strahlt die Sonne, der Tag ist erwacht. Und die Vögel, sie singen so fröhlich nach der Nacht. Licht leuchtet auf und durchflutet die Welt. Die Natur spiegelt Glanz und die Dunkel ist erhellt. Herr, wir loben dich, denn du erwärmst auch mich. Dein Licht ist für mich da. Halleluja. Trübe und schwer ziehen die Wolken dahin. Der Asphalt scheint so schwarz und die grauen Nebel ziehen. Ich singe laut von der Sonne des Herrn, die trotz Wolken mir scheint, die trotz Nebel mir nicht fern. Herr, ich lobe dich, denn du erwärmst auch mich. Dein Licht ist für mich da. Halleluja. Ob ich Gott fühle und spür seine Kraft, oder fehlt mir der Mut und die Kraft in mir erschlafft. Gott ist bei mir, auch wenn ich ihn nicht seh. Wenn die Freude mir fehlt, ich durch Dunkelheiten geh. Herr, ich lobe dich, denn du erwärmst auch mich. Dein Licht ist für mich da. Halleluja. Herr, ich lobe dich, denn du erwärmst auch mich. Dein Licht ist für mich da. Halleluja.
Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt auch so gut geschlafen wie ich. Ich habe zwar nicht zu lang geschlafen, aber ich habe gut geschlafen. Nicht vor Aufregung, dass ich heute wieder mal hier vorne stehen darf, aber es ist schön, euch wieder zu sehen und ja, Gemeinschaft mit euch zu haben an diesem Sonntagmorgen. Nicht nur auf YouTube zu hören oder den einen oder anderen bei einer Beerdigung anzutreffen oder zu sehen, sondern heute im Gottesdienst Gemeinschaft mit Gottes Wort zu haben, das ist was Wunderbares. Und natürlich das Lied, was ich euch heute gesungen habe, das erste passt auch zu dem Wetter draußen. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, denke ich mal auch schon. Und ja, und dann noch die Gottesdienst heute an diesem Sonntag. Was kann ein Besseres geschehen? Ich möchte euch grüßen mit dem Wochenspruch für die kommende Woche. Er steht in Römer 5, Vers 8 und da heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Oder in einer neuen Übersetzung heißt es, Gott aber hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Oder in einer anderen heißt es, dass er für uns in den Tod gab, als wir noch Sünder waren. Ja, wahre Liebe könnte man überschreiben. Wahre Liebe steht im Alten Testament 28 Mal und im Neuen Testament 78 Mal. Wahre Liebe kennen wir. Wir kennen die Agabe-Liebe, wir kennen die Philia-Liebe, mitmenschliche Liebe, die Eros-Liebe, Zuneigung oder auch die Sexus, die geschlechtliche Liebe, wie es im Lateinischen heißt. Aber es gab und gibt immer wieder in der Welt Spannungen zwischen Ländern. Ost, West, Nord, Südkorea, USA mit anderen Ländern oder Israel mit den Nachbarländern in der Vergangenheit, aber auch manchmal auch jetzt oder in den anderen Kreisen, Afghanistan, Irak und so weiter. Zuerst weiß niemand, wie sich Konflikt sich entwickelt. Kaum vorstellbar, dass eine Seite sich von sich aus den entscheidenden Schritt tut, auf den Kontrahenten mit einer positiven Lösung zuzugehen. Genau das ist der Sachverhalt, der in unserem Vers beschrieben wird. Gott ging auf seine Feinde, weil wir Sünder sind, zu und brachte die Beziehung zwischen sich und uns in Ordnung, als er Jesus die Schuld durch sein Blut vergossen gelöst hat. Bezahlen ließ, die eigentlich wir schuldig waren. Denn die Menschen hatten keinerlei Möglichkeit, aber auch kein Interesse, diese lebensnotwendige Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Welche Motivation hatte Gott? Sportler müssen sich immer wieder neu motivieren. Jeder Hobbysportler, jeder Freizeitsportler. Auch ich muss mich immer wieder neu motivieren, wenn ich Sport treiben möchte. Motivation entscheidet über Angst und Motivation entscheidet über Sieg oder Niederlage. Wer Angst hat, kann sich nicht motivieren. Welche Motivation hatte Gott? Es ist seine Liebe zu uns, zu den Menschen. Gott will nicht, dass wir verloren gehen bzw. bleiben und hat deshalb die Brücke geschlagen durch Jesus zu den Menschen, zu uns. Ist solches Verhalten unter Menschen, Regierung vorstellbar? Wohl kaum, eher selten. Das macht das Angebot Gottes zu etwas Besonderem. Uns, die wir es im Glauben und aus Gnade ergriffen haben, fällt daher die Aufgabe zu, für uns dieses Anliegen zu werben, es zu verbreiten, zu evangelisieren mit Worten und mit Taten. Denn die Liebe Gottes ist die gleiche wie damals, Menschen zu retten wie heute. Und ich denke, wir haben da immer wieder neue Möglichkeiten, diese Liebe weiterzugeben, die Gott uns geschenkt hat, als wir noch Sünder waren. Und warum sollen wir nicht diese wahre Botschaft weitergeben an andere Menschen? Ich möchte gerne beten. Danke, Herr Jesus, für dein Wort. Und danke, Herr, für diesen Wochenspruch, der uns motiviert, diese Liebe weiterzugeben, die du uns geschenkt hast, dass du für unsere Sünden stellvertretend Jesus ans Kreuz hast nageln lassen, dass er diesen Weg gegangen ist. Schenke, Herr, dass doch viele Menschen auch dich erkennen und dich annehmen und diese Liebe erfahren, diesen Frieden mit dir, den Frieden mit sich, mit den Menschen, denen sie begegnen, mit denen sie zusammen sind. Hab Dank, dass du uns kennst und danke, Herr, für all die Gottesdienste, die heute stattfinden, in nah und fern. Und sei auch bei den Geschwistern, die heute nicht dabei sein können, durch Krankheit, durch Arbeit oder durch andere Dinge, Herr. Hab Dank dafür. Amen. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch einige wichtige Dinge abkündigen. Geburtstage hatten in diesen Woche, in der vergangenen Woche einige. Einmal der Wilhelm, Erwin Wilhelm aus Hillertshausen hatte am 23. Der Afram Türki aus Bosserode am 25.02. Unsere Eva Maria Herwig aus Leimbach am 26. Und gestern die Inge Schüler aus Leimbach und die Maria Schade aus Obersuhl. Tabea, ihre Tapade, meine Tante oder Kurt, seine Schwester. Jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Ja, die hatten Geburtstag und auch ihnen möchten wir alles Gute wünschen und Gottes reichen Segen, dass sie Gott auch weiterhin beschenkt, bewahrt und führt und dass wir immer wieder auch mit diesen Menschen Gemeinschaft haben dürfen, hier oder auch da, wo wir mit ihnen zusammen sind. Viele Grüße an alle, die, wenn ihr sie seht oder auch schon gratuliert habt. Ja, folgende Dinge möchte ich noch abkündigen. Gottesdienste nächste Woche zur gleichen Zeit. Zwei Gottesdienste. Ja, und dann stellt euch vor, ab dem 30.03. ist es wieder soweit. Passionsandacht, Auftakt. mit Bibelstunde und danach geht es weiter mit den Bibelstunden. Natürlich Ostern zwischendurch, auch ja, Bibelstunde. Stehen hier in dem neu gedruckten Plättchen, sind noch druckfrisch. Und dann ab dem 9.3. dürfen wir uns wieder treffen zur Gebetsgemeinschaft. Der Markus macht den Start mit der Gebetsgemeinschaft. Dazu möchte ich herzlich einladen. Ja, und der Gemeindebrief ist da für März und April. Lest ihn euch gut durch, legt ihn bitte an die Pinnwand, heftet ihn an die Pinnwand, damit er ihn nicht verlegt und noch lange suchen müsst.
Barmherzigkeit heißt Zeit verschenken, zusammen wachen, neues Denken. Wer geht und fragt nach, lädt die Einsamen ein, in Gemeinschaft zu sein. Barmherzigkeit heißt Schweres tragen, zusammen weinen, schweigen, wagen. Wer lindert die Not? Jedes Wort ist zu viel. Ich umarme dich still. Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt Brücken bauen, verzeihen und sich neu vertrauen. Wer geht nun den Schritt? Das allein braucht schon Mut, doch Versöhnung ist gut. Barmherzigkeit heißt wachsam bleiben und Menschenfeindlichkeit vertreiben. Wer tritt dafür ein? Jeder, der etwas sieht und Barmherzigkeit liebt. Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit.
Zwei Dinge möchte ich noch gerne nachtragen. Einmal von Hans-Peter Reuer, wofür mein Herz schlägt. Er war ein begeisterter Bergsteiger, hat vieles mit oder auch mit ohne Jesus erlebt und ist dann bei einer Bergtour abgestürzt. Da kann man wirklich sehr viel daraus lernen, wo geht es auch um die Liebe. Und dann von meiner Frau soll ich herzlich grüßen. Da bedankt sie vielmals für all eure Gebete, die ihr getan habt und die ihr auch weiterhin gerne für sie tun dürft. Ihr geht es soweit, sagen wir mal, besser mit jedem Tag, aber morgens früh hat sie immer so ein bisschen Probleme, nach dem Aufstehen, Toilettengang und so weiter. Und dann irgendwann pendelt sie es gut ein und dann legt sie dann wieder voll los, soweit es möglich ist. Da soll ich herzlich grüßen und sie dankt vielmals und ist froh und dankbar, dass wir die Gebetsgemeinschaft haben dürfen untereinander. Vielen Dank. Ich möchte gerne noch einen Text lesen, und zwar aus Lukas 6, die Verse 17 bis 26. Mit ihnen stieg Jesus den Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger versammelt hatte. Sie hatten zusammen mit einer großen Menschenmenge aus Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyros und Sidon auf ihn gewartet und waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch Menschen, die von bösen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Alle versuchten, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Jesus sah seine Jünger an und sagte: Wie beneidenswert glücklich seid ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn Gott wird euch satt machen. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört. Freut euch, wenn das geschieht, springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Mit den Propheten haben ihre Vorfahren es nämlich genauso gemacht. Aber weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Anteil schon kassiert. Weh euch, ihr Satten, denn ihr werdet hungern. Weh euch, ihr Lachenden, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn genauso haben es ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Herr, rede durch dein Wort und segne dir diesen Gottesdienst. Im Namen des Vaters, des Sohnes und dem Heiligen Geiste. Amen.
Die Messlatte, die ihr an andere anlegt, wird auch an euch angelegt werden. So heißt es, wenn man in dem Text, den Friedhelm gerade angefangen hat, weiterliest. Eine klare Aussage. Jesus erwartet von denen, die glauben oder sagen, dass sie ihm nachfolgen, ein gewisses Verhalten. Verhalten, das von jemandem, der nicht glaubt, nicht unbedingt zu erwarten ist. Jesus predigt immer wieder über diese Themen. Der bekanntere Text ist ja wahrscheinlich dann die Bergpredigt aus Matthäus. Hier bei Lukas haben wir eine kürzere Form. Man muss die auch gar nicht unbedingt zusammenbringen, diese zwei Texte. Ich glaube, Jesus hat viele Dinge ganz häufig gesagt und war häufig unterwegs. Er hatte ja eine Grundbotschaft, die vom Reich Gottes, und die hat er bild- und abwechslungsreich dargestellt. Und er war ja Wanderprediger, gell? Und dann erzählst du ja auch immer mal wieder dasselbe, weil du immer wieder andere Zuhörer hast. So viel ganz kurz zum Hintergrund. Ich möchte jetzt erstmal den Text, den Friedhelm gerade begonnen hat, weiterlesen. Euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun, und betet für alle, die euch beleidigen. Wenn dir jemand eine Ohrfeige gibt, dann halte auch die andere Wange hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann verweigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und fordere nicht zurück, was man von dir genommen hat. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen auch behandelt werden möchtet. Oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch euch Gutes tun? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun, die euch beleidigen und verfolgen. Ihr sollt denen etwas leihen, von denen ihr nichts zurückerwarten könnt. Dann werdet ihr reich belohnt werden und Kinder des Höchsten sein. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch nicht verurteilt. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr überreich beschenkt. Wie kann ein Blinder einen anderen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Warum siehst du den Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du sagen, mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Augen hast? Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen ziehen zu können. Ich finde, der Text, also diese Predigt Jesu, hat viele herausfordernde Aussagen. Aber für mich gipfelt sie in zwei Dingen. Und das eine ist das Messen. Miss nicht. Jesus hat sich ja in der Zeit vor dieser Predigt ganz schön mit den Pharisäern und Schriftgelehrten angelegt. Erst greift er in die Kompetenz der Priester ein, indem er Sünden vergibt. Ja, bei dem Gelähmten, der zu ihm gebracht wird, sagt er, deine Sünden sind dir vergeben, und als Zeichen meiner Vollmacht, als Zeichen, dass ich der Gesandte Gottes bin, heilt er diesen Mann und verweist dabei auf Verse aus Jesaja, wo es dann heißt, ja, den Blinden werden die Augen geöffnet, die Tauben können hören, Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen mit voller Kehle. Die Leute damals kannten diese Texte, zumindest die frommen, die gebildeten Pharisäer, und wissen genau um den Anspruch, den Jesus hier erhebt. Und dann geht er weiter und macht sich zum Herr über den Sabbat, indem er am Sabbat heilt und sagt, hey Freunde, was regt ihr euch denn auf über ein paar ausgerissene Ähren? Ihr füttert doch euer Vieh auch am Sabbat. Oder was regt ihr euch auf, wenn ein Mann am Sabbat Gutes erfährt, geheilt wird? Ihr zieht doch eurem Esel auch aus dem Brunnen oder aus der Grube, wenn er reinfällt. Und dann dieser böse Vergleich, kann ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Und die Pharisäer wissen ganz genau, wer hier gemeint ist. Aber bleiben wir beim Messen. Mit welchem Maß ihr messt, mit dem werdet auch ihr gemessen werden. Wer misst da eigentlich? Zum einen messen Menschen. Menschen sind nicht dumm. Die wissen ganz genau, was sie von einem erwarten, der sagt, dass er mit Gott lebt. Damals wie heute. Woher wissen wir das? Oder woher wissen das Menschen? Zum einen gab es damals in Israel eine Sozialisation, eine fromme. Und die haben wir auch heute. Heute haben wir eine christliche, damals war es eben eine jüdische. Man kennt so die Grundethik des Glaubens. Mit der ist man in Deutschland, in Europa groß geworden. Mit der ist jeder Jude groß geworden. Und man weiß so ungefähr, was sich gehört und was nicht, was gut ist und was böse ist. Durch Familie, durch Konfirmanden- oder Tora-Unterricht, durch Rallye-Unterricht und durch die Prägung von unserer Gesellschaft. Auch wenn unsere Gesellschaft mit Sicherheit schon nachchristlich ist. Aber selbst wenn keine christliche oder jüdische oder überhaupt fromme Sozialisation vorhanden ist, dann ist es doch in uns angelegt zu wissen, was gut, was böse ist, was richtig oder falsch ist. Paulus bringt es mal auf den Punkt. Es gibt vieles, was wir von Gott erkennen können. Er selbst hat es uns ja vor Augen geführt. Er ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit Ewigkeit her Gottes Majestät erkennen und erfahren können. Und deswegen wissen Menschen, was sie von einer Person erwarten, die glaubt. Auch wenn ich selbst überhaupt nicht danach lebe, wenn es mir eigentlich völlig egal ist oder ich das Gegenteil tue oder mein Gewissen so abgestumpft ist, dass ich es selbst bei mir nicht mehr wahrnehme, ich weiß, was ich von einem frommen, von einem gläubigen Menschen erwarte. Und je höher der Anspruch, umso höher natürlich auch meine Erwartung. So bei den Pharisäern hier. Die haben einen ziemlich hohen Anspruch, eine ziemlich hohe Messlatte. Diese aber natürlich nicht nur bei sich, sondern, und das ist ja das, was Jesus ihnen vorwirft, vor allem bei anderen anlegen. Ja, das klassische Beispiel wäre der Pharisäer und der Zöllner, die in die Synagoge kommen und beten, und der Zöllner sagt, sei meiner Seele gnädig oder sei mir Sünder gnädig, und der Pharisäer sagt, danke, dass du mich nicht so gemacht hast wie den dahinter. Aber an dem werden sie und an dem werden wir gemessen von Menschen. Ich bin überzeugt, Jesus war nicht der Einzige, der die Heuchelei der Pharisäer gesehen hat. Er war nur derjenige, der es ausgesprochen hat, der sich getraut hat. Und das Ganze vor allem öffentlich, das hat ihm ja auch Ärger eingebracht. Die Frage ist, besteht diese Erwartung von Menschen zu Recht an uns? Ja und nein. Nein, weil es gilt für jeden, dass keiner das Recht hat, über diese Dinge beim anderen zu urteilen, vor allem nicht in Bezug auf Gott. Und nein, weil diese Erwartungshaltung, wir sind und bleiben Menschen, egal wie christlich, wie fromm wir sind, in der Umsetzung dessen, was wir glauben, werden wir immer an unsere menschlichen Grenzen stoßen. Und genau an diesen Grenzen auch immer wieder scheitern. Deswegen ist ja Vergebung so wichtig. Der Friedhelm hat es vorhin eingebracht. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir munter drauf weitermachen, sagen, okay, ist alles wurscht, kriegt man sowieso nicht hin, sondern dass wir uns weiterhin bemühen. Auch wenn wir noch so fehlerhaft sind. Und hier kommt dann dieses Wort vom Balken und vom Splitter, gell? Das passt dann hier wunderbar. Und deswegen nein zu den Erwartungen, ja, die sind nicht so berechtigt. Aber auch ja, denn die Bibel und das Neue Testament setzt ja die Maßstäbe für Nachfolger Jesu. Und gerade hier in dem Text, das ist ja schon spannend, wie Jesus dann, ich lese den Abschnitt nachher noch kurz vor, wie Jesus den Text beendet. Ja, was nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich euch sage? Warum ist wichtig, dass wir leben, was wir glauben und predigen? Ich denke, es ist jedem klar und trotzdem ist es gut, wenn wir uns das wieder vor Augen führen, immer wieder. Der Mensch lernt am Modell. Der Mensch lernt am Vorbild. Und wenn ich Liebe und Vertrauen predige und bin aber voller Hass und Misstrauen, wer wird mir glauben? Und wenn ich Ehrlichkeit predige und mein Kind bekommt mit, dass ich es mit der Steuer und mit dem Eigentum anderer nicht so genau nehme, was wird das Kind daraus lernen? Der Prüfstand unseres Glaubens und unserer Frömmigkeit ist nicht der Gottesdienst am Sonntag, sondern der Prüfstand ist der Alltag. Und es ist ganz natürlich, dass Menschen uns da messen und beurteilen. Mit Sicherheit nicht immer gerecht, aber das ist ein anderes Thema. Also wer misst? Menschen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite misst natürlich Gott. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen, heißt es im Text. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Ja, das sind Dimensionen in diesem Bibelwort, in dieser Predigt Jesu von Gottes Gericht. Gott legt Maßstäbe an. Und zwar vor allem dann, wenn ein Sünder sich über den anderen erhebt und meint, besser zu sein als der andere. Oder gar meint, den anderen richten und verurteilen zu können. Ich finde es furchtbar peinlich, dass so vieles von dem in mir drin ist. Ja, wie schnell habe ich Gedanken über jemand anderen, dass der nicht richtig liegt im Glauben, dass der falsch lebt oder falsch handelt. Und verurteile ihn da dafür. Und da erschrecke ich manchmal über mich selbst, was da so alles in mir drin ist. Und das ist ja nur das, was ich wahrnehme, was der Geist Gottes mir zeigt. Vieles nehme ich vielleicht gar nicht wahr. In den meisten Situationen, in denen Jesus den Pharisäern begegnet, da spiegelt er ihnen einfach ihr Verhalten. Der muss sie meist gar nicht angreifen. Ja, ich habe es vorhin gesagt, fütterst du nicht deine Tiere auch am Sabbat, was störst du dich über die paar ausgerissenen Ähren? Das Neue Testament ist nicht nur die Botschaft, dass Gott kam, um uns zu retten. Das ist die ganz wesentliche, ja, ohne Frage. Aber das Neue Testament ist auch die Botschaft, wie wir als Gottesbodenpersonal leben sollen. Und die Aussagen dazu, die sind recht steil und herausfordernd. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Und dann halt dieser Nachsatz, wollt ihr etwa noch belohnt werden dafür, dass ihr tut, was jeder tut, weil es ist keine Kunst, den zu lieben, der dich auch liebt. Ja, das machen sogar diejenigen, die von Gott nichts wissen wollen. Das ist normal. Ich hatte mal irgendwann einen Konfirmanden, der hat sich das als Konfirmationsspruch rausgesucht, aber nur den Satz, liebt die, die dich auch lieben. Und da habe ich dann gesagt, das gilt nicht. Okay, das war in irgendeiner Liste, die man im Internet runterladen kann für Konfisprüche. Und dann habe ich ihm halt den ganzen Konfirmandenspruch dann reingeschrieben. Da kam dann später die eine Beschwerde, hat gesagt, du hast mir den falschen Konfirmandenspruch gegeben. Sage, nee, es ist doch richtig, so steht er da. Ja. So kann man sich dann das zurechtmachen. Ja, aber wie könnt ihr von Gott Vergebung erwarten, wenn ihr nicht bereit seid zu vergeben? Und aus der Praxis wissen wir dann, es ist gar nicht so einfach immer umzusetzen. Und manchmal braucht es seine Zeit. Aber es ist ein Maß Gottes. Kennt jemand von euch noch Bumkuncha? Ja. Du garantiert, ja. Das habe ich gewettet. Wo ich da saß, habe ich gewettet. Friedhelm sagt ja. Bumkuncha war, ich glaube, in den 80er Jahren ein Fußballspieler aus Korea. Und der war ein begabter Stürmer, gefährlich. Und der wurde in einem Spiel mal ganz brutal verletzt. Dann hat einfach ein Abwehrspieler gleich beim ersten Korb so umgemäht. Bein ab und Krankenhaus und wochenlang verletzt. Und seine Anwälte haben ihm empfohlen, Strafanzeige zu stellen wegen Körperverletzung, weil das wirklich bösartig war. Und dann hat er in die Presse diktiert, mit Sicherheit hat er da vorher mit sich gerungen, meine Vermutung, im Namen meines christlichen Glaubens vergebe ich. hat keine Anzeige erstattet. Das ist ein Zeugnis. Nicht immer können wir das so öffentlichkeitswirksam tun und kann so öffentlichkeitswirksam gesagt werden, aber der Auftrag Jesu ist derselbe. Und schließen möchte ich mit diesem Abschnitt: Warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Wisst ihr, mit wem ich einen solchen Menschen vergleiche? Ich vergleiche ihn mit einem, der ein Haus bauen will und eine Grube aushebt, tief und auf felsigen Grund baut. Kommt das Wasser und die Fluten, das Haus bleibt stehen. Wer aber auf mein Wort nicht baut, wer meine Rede hört und nicht danach handelt, ist wie einer, der auf losen Boden baut. Und wenn dann die Flut kommt, dann fällt die Bude einfach in sich zusammen. Jesus lädt uns ein und fordert uns auf. Er lädt uns nicht nur ein, er fordert uns auf, jeden, der glaubt, auch nach dem, was er glaubt, zu handeln. Soweit für heute. Amen.
Vater, wir sind dir, kommen wie wir sind, schauen auf zu dir, staunen wie ein Kind, alles in uns preist deine Gegenwart, die dein Wort verheißt. Wir beten dich an von ganzem Herzen, wir beten dich an mit aller Kraft. Wir beten dich an mit Leib und Seele, hier und jetzt. Wir beten dich an mit unserem Denken, wir beten dich an mit unserem Tun. Wir beten dich an mit unserem Leben, hier und jetzt, in Wahrheit und im Geist. Alles bringen wir, ehre dich allein, wollen immer mehr Beter sein, denn jetzt ist die Zeit, in der sich erfüllt, dass dein Volk dich preist, so wie du es willst, in Wahrheit und im Geist. Wir beten dich an, von ganzem Herzen, wir beten dich an mit aller Kraft. Wir beten dich an mit Leib und Seele, hier und jetzt. Wir beten dich an mit unserem Denken, wir beten dich an mit unserem Tun. Wir beten dich an mit unserem Leben, hier und jetzt, in Wahrheit und im Geist.
Herr, nach dir habe ich Verlangen. Ich vertraue auf dich, mein Gott. Lass mich nicht zugrunde gehen und lass nicht zu, dass meine Feinde sich an meiner Niederlage freuen. Alle, die dir vertrauen, werden nicht untergehen. Doch die, die andere betrügen wollen, werden zu Fall kommen. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll, und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Führe du mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben, denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Herr, denk an deine Gnade und dein Erbarmen, die du von jeher gezeigt hast. Vergib mir die Sünden meiner Jugend und sieh mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. Der Herr ist gut und gerecht, darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Er zeigt den Demütigen, was richtig ist, und lehrt sie seinen Weg. Mit Gnade und Treue leitet der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten gehorchen. Herr, vergib mir meine große Schuld, damit dein Name geehrt wird. Ich richte meine Augen stets auf den Herrn, denn er wird mich aus den Fallen befreien, die mir meine Feinde stellen. Beschütze mich und rette mich. Lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich vertraue auf dich. Hilf mir, aufrichtig und ehrlich zu leben, weil ich meine Hoffnung auf dich setze. Du großer Gott, erlöse Israel aus all seiner Not.
Ewig treuer Freund und weiß genau, wie unser Herz es weint. Gib uns mehr von dir, immer mehr.
Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr.
Gott, der seine Kinder liebt, der als sein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, o Herr. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr.
Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun.
Bevor ich mit uns beten möchte, möchte ich noch Kleinigkeit ergänzen. Bum Kunchar ist am 22. Mai 1953 geboren, hat in der Zeit von 76 bis 89 Fußball gespielt, zuletzt bei Leverkusen, war Auswahlspieler in Südkorea bis 86 und hat von 91 bis 2010 war er Trainer in Südkorea. Ich hätte Markus auch sagen können, in welchem Verein er noch gespielt hat zum Schluss. Es war mir noch alles in Erinnerung. Er war ein sehr guter Spieler, hat auch in der Zeit in Darmstadt ein Tor geschossen, in Frankfurt hat er 122 Tore geschossen und dann von 83 bis 89 für Leverkusen 185 Tore. Das nur mal so am Rande. Ja, nun möchte ich noch gerne mit uns beten. Ja, Jesus, und dafür wollen wir dir danken, dass deine Liebe groß ist, dass wir deine Liebe weitergeben möchten, aber auch, dass deine Liebe und dein Wort uns immer wieder aufdeckt, wo stehen wir, wie sieht unser Leben aus. Lass uns vor unserer eigenen Haustür kehren und nicht auf andere schauen. Und lass uns unseren Balken aus unseren Augen herausnehmen, als dass wir auf andere immer wieder hingehen und sagen, was nicht recht ist. Herr, vergib uns da, wo wir gesündigt haben, wo unsere Schuld groß ist. Ja, wo du auch meine immer wieder neu vergeben musst, da wo ich Fehler mache, wo ich Sünde mache. Schenke es immer wieder neu, Herr, dass du Vergebung schenkst und dass wir immer mehr von dir erleben dürfen. So wie einst der Fußballspieler Bum Kunchar, als er gefoult worden ist und dann dem anderen Spieler vergeben hat. Herr, so vergibst du uns mit unserer Schuld, dass wir erleben durften bis auf Golgatha. Herr, schenke es, dass wir immer tiefer in deinem Wort hineinkommen, um es noch besser zu verstehen, um es bewusst wird, Herr, wir brauchen dich jeden Tag neu, deine Vergebung, deine Liebe, aber auch die Motivation, dein Wort weiterzutragen an andere Menschen. Danke, Herr, für dein Wort, was wir heute gehört haben, dass es uns neue Kraft gibt, uns neu zum Nachdenken gebracht hat. Und lass es nicht dabei sein, sondern lass es in die Tat gehen, in den Alltag. Hab Dank dafür. Segne dein Wort auch weiterhin. Amen.
Und Wellen gehorchen, was für ein Mensch, er auf dem Wasser geht, was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fische mehrt. Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht, was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt. Was für ein Mensch, der allen Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt.
uns kommt, um zu dienen. Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind. Was für ein Gott, der alle Schuld dieser Erde für uns auf sich nimmt. Was für ein Gott, der mit uns ein neues Reich baut. Was für ein Gott, der uns das Erbe gibt. Was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter unbeschreiblich liebt.
Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhält. Was für ein Mensch, Jesus, was für ein Gott, Jesus, was für ein Gott.
Amen. Nun möchte ich euch bitten, aufzustehen. Wir möchten gerne noch den Segen empfangen von unserem Herrn. Geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt das schöne Wetter draußen und ja, bis zum nächsten Mal, bis wir uns wiedersehen. Und viele Grüße an alle die heute nicht da sein konnten.